Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So wurde ich heute Nachmittag schon von unserem Bernd begrüßt. Und er hat mich daran erinnert, dass das früher ja die Grußformel war und die Art und Weise, wie sich Christen begrüßt haben. Und auch die Hannoveraner, die Gemeinde von Wolfgang Nestvogel, hat das zur Praxis gemacht, dass sie sich so begrüßen. Welch wunderbare Begrüßung. Wir werden darauf in unserem Predigttext heute ein wenig eingehen. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Philipperbrief und ihr dürft auch gerne den Philipperbrief aufschlagen. Wir haben uns beim letzten Mal ein wenig mit dem Hintergrund dieses Briefes beschäftigt. Wir haben gesehen, dass Gott eine Gemeinde in Philippi ins Leben gerufen hatte. Genauer gesagt, hatte der Herr Jesus in der Gründung dieser Gemeinde sein Wort erfüllt. Er hatte die erste Gemeinde durch den Dienst des Apostels auf dem europäischen Festland gebaut. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob es nicht vielleicht schon Gläubige in Rom gab, aber durch die Mission des Apostel Paulus ist das die erste Gemeinde auf dem europäischen Festland. Paulus und Timotheus waren schon damals bei der Gründung der Gemeinde in Philippi mit von der Partie. Und so auch jetzt in diesem Brief, in dem Anschreiben an die Philipper. Zwischen der Gründung der Gemeinde in Philippi und dem Schreiben des Apostels an die Philipper lagen rund 10 Jahre. Paulus schrieb diesen Brief aus seiner ersten römischen Gefangenschaft, vermutlich im Jahre 61 oder vielleicht im Jahre 62 nach Christus. Dort gibt es die 4 Gefangenschaftsbriefe, die wir kennen, der Epheser, der Philipper, Kolosser und der Philemonbrief. Und den Philemonbrief nehmen wir zurzeit gerade in der Bibelstunde durch. Ich habe mich so gefreut, dass am Mittwoch die Tischreihen voll waren, und ich lade euch auch wieder zu der Bibelstunde ein, wenn wir den Philemonbrief betrachten. Aber der Philipperbrief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Und obwohl er Timotheus erwähnt, ist er der Autor. Timotheus wird dort erwähnt, weil der Timotheus ein Bote ist. Und er hat auch vor, aus Rom, er ist jetzt mit Paulus in Rom, der Timotheus, und er möchte ihn auch in absehbarer Zeit zu den Philippern schicken. Das lesen wir aus Kapitel 2 und Vers 19 geht es hervor, dass er das möchte. Schon 10 Jahre zuvor war Timotheus ein Bote, als Paulus entschied, auf der zweiten Missionsreise, als er in Athen ankam, schickte er Timotheus zurück zu den Thessalonichern und Silas mit ihm, der wahrscheinlich zu den Philippern ging. Wir fragen uns natürlich, was ist mit den Philippern passiert, als Paulus und Silas weiterzogen und Timotheus. Nun, wir kennen die Wir-Passagen und diese Wir-Passagen hören auf. Das heißt, der Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, ist auf einmal nicht mehr dabei, als sie Philippi verlassen und nach Thessalonich ziehen. Und so kann es gut sein, dass Lukas dort zurückblieb, um die Gemeinde auch, diese kleine Gemeinde, weiter zu unterrichten. Offenbar hat Gott Segen geschenkt und diese Gemeinde ist herangewachsen. Und so gibt es jetzt einen Brief an diese Gemeinde von dem Apostel Paulus. Und er sieht sich als den Sklaven des Herrn, der die Botschaft Gottes vermittelt, denn in diesem Brief wird der Wille des Lebendigen offenbart. Lasst uns diesen Text lesen und lasst uns noch einmal dazu aufstehen und dann den Herrn um seine Hilfe bitten. Philipper Kapitel 1, die Verse 1 und Vers 2. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zusammen beten. O unser geliebter Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes, dem Herrn Jesus Christus, dürfen wir zu dir kommen als solche, die dir glauben, als solche, die deinem Sohn nachfolgen, die wir Christus Nachfolger sind. Wir wenden uns bewusst an dich. Du bist unsere Hilfe. Du bist derjenige, der uns Segen schenkt, der uns Gnade schenkt und der uns Frieden schenkt, der uns nicht nur einmalig begnadigt hat, sondern fortan seine Gunst gewährt als Kinder Gottes. Herr, du hast uns nicht nur Frieden mit dir selbst geschenkt, sondern fortlaufend auch die Gewissheit, dass alles, was in unser Leben hineinkommt, von dir kommt und an deinen Augen vorbeigeht und du diese Dinge brauchst, gemäß deiner allweisen Vorsehung, um uns zu gestalten in das Bild deines lieben Sohnes, dass wir ihm gleichförmig sind, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist unser Wunsch. Herr, danke für diesen wunderbaren Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir darin erkennen, dass du wirklich die Quelle aller Freude und Stärke bist. Herr, lass uns das auch erkennen, schon von Anfang an dieses Briefes, dass es sich hier nicht nur um eine trockene, langweilige Einleitung handelt oder einen Gruß, der nichts zu bedeuten hat, sondern hilf uns zu sehen, wie du uns als deine Kinder und Christusnachfolger beschreibst und was unser Wesen ausmacht. Dir sei die Ehre, segne uns um deines Namens willen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, wenn wir diesen einleitenden Verse lesen, dann muss ich zugeben, dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich da sehr schnell herübergegangen bin und habe gesagt, wann komme ich zu den Inhalten? Und das war für mich kein Inhalt, das war für mich nur die Anrede und ja, und da werden noch ein paar Verben dazu oder ein paar Adjektive dazu. Und dann bin ich schnell weitergegangen, bis ich zu dem eigentlichen Inhalt des Briefes kam. Und das ist ein großer Fehler, das gestehe ich offen ein. Dem Herrn sei Dank, er hat mich davon befreit. Wir fragen uns, wer waren diese Philipper? Wir haben das schon am letzten Sonntag ein wenig beleuchtet. Philippi, die Stadt dort im Osten Mazedoniens, war zu einer wohlhabenden Stadt, zur Hauptstadt in Mazedonien geworden, gegründet von König Philippus II. Das war der Vater von Alexander dem Großen. Nun sind wir allerdings nicht mehr in der griechischen Zeit, sondern wir sind im Römischen Reich. Diese Stadt ist zu einer wohlhabenden Stadt angewachsen. Es gab dort Silber- und Goldminen. Die Stadt lag äußerst günstig. Und ich bin selbst dort auf der noch erhaltenen römischen Straße der Via Ignatia gelaufen. Und ich weiß, Daniel war auch dort. Und es ist beeindruckend, dass diese Straße bis zum heutigen Tag erhalten ist. Die wussten noch, wie sie Straßen bauen. Ja, wir haben manchmal den Eindruck, in Deutschland ist das so ein bisschen verlernt, dass man Straßen baut oder sie sind zu sehr benutzt. Jedenfalls dort die günstige Handelslage aufgrund der Via Ignatia, die von Westen nach Osten lief bis ans Schwarze Meer und im Westen dann bis an das Ägäische Meer und dort dann weiterging an den Stiefel Italiens, die Via Appia bis nach Rom läuft. Also man kam sehr schnell nach Rom, wenn man diese Handelswege benutzte. Durch die Ressourcen dieser Region hatte diese Stadt also Wohlstand gebracht. Und zur Zeit der Gemeindegründung und der Niederschrift dieses Briefes war Philippi eine römische Militärkolonie, in der das Ius Italicum, das römische Gesetz, galt. Nicht die Gesetze der Provinz Mazedonien galten für die Bewohner, sondern die des Stadtstaates von Philippi, dieser Kolonie. Philippi war somit ein kleines Rom im Osten Mazedoniens. Und das brachte den Bewohnern dort einige Vorteile. Sie hatten Steuerfreiheit, sie hatten bestimmte Rechte, die man sonst anderswo nicht hatte. Und das zog natürlich besonders die Römer an, aber auch andere Heiden waren dort. Weniger Juden, und das haben wir beim letzten Mal gesehen, weniger Juden. Es gab nicht mal eine Synagoge, wir brauchten 10 Leute, um eine Synagoge zu gründen, aber es gab offenbar nicht mal eine Synagoge dort. Und in dieser Stadt machte Paulus auch bewusst sein römisches Bürgerrecht geltend, als er dort war. Wir haben das gesehen, sie wurden geschlagen mit Silas zusammen und dann einfach ins Gefängnis gesteckt. Und als hinterher Paulus sagte, dass wir Römer sind, dass sie Römer seien, dann bekamen die Hauptleute schon die Muffen, also hatten schon ein bisschen Furcht. Und nicht nur dort, auch in Jerusalem wird er später auf sein Bürgerrecht bestehen. Nun, eine erste Gefangenschaft hatte Paulus wohl, und das haben wir in den letzten Wochen gelesen, wohl zunächst in Philippi. Die hat er dort kennengelernt. Aber in der ersten Gefangenschaft in Rom sieht er sich nicht als ein Opfer irgendwie der römischen Autoritäten, sondern als Gefangener Christi Jesu. So sagt er es gleich zweimal in dem Brief an Philemon, dass er als Gefangener Jesu Christi, Christi Jesu, dort ist, der ebenfalls aus dem Gefängnis dieser der Brief an Philemon war, auch aus dem Gefängnis, aus der ersten Gefangenschaft aus Rom. Nun, was veranlasste Paulus nun, diesen Brief an die Philipper zu schreiben? Nun, der vordergründige Anlass liegt in persönlichen Gründen des Apostels. Der Philipperbrief ist ein äußerst persönlicher Brief. Es geht nicht so sehr damit, dass er schwere und komplizierte und ausführlich Lehre vermittelt werden sollte, sondern es geht um persönliche Gründe. Paulus hatte schon seit Bestehens dieser Gemeinde eine sehr gute Beziehung zu dieser Gemeinde. Und das sollte auch so bleiben während der Zeit seines Dienstes. Die wenigen Geschwister, die dort zum Glauben kamen, kümmerten sich sofort. Ihr erinnert euch, die Lydia mit ihrem Haushalt und der Kerkermeister aus Philippi mit seinem Haushalt waren zum Glauben gekommen. Und diese wenigen Gläubigen kümmerten sich augenblicklich um das Wohlergehen des Apostel Paulus, als er weiterreiste und auch das tat auf der zweiten Missionsreise nach Thessalonik. In Kapitel 4 schreibt er den Philippern und er erwähnt das auch. Und er sagt dort in Vers 15 und 16, ihr wisst auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Vers 16, denn auch in Thessalonik habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Seht ihr, diese Gläubigen haben sofort den Geist dieses Apostel Paulus, seine Mission mit ans Herz genommen und ihn sogar finanziell unterstützt, sodass er in den Dienst des Evangeliums eintreten konnte, nebst seiner Zeltmachertätigkeit, die er auch immer wieder benutzte, um sich zu versorgen. Nun, Jahre danach hatte er offenbar ebenfalls eine Liebesgabe nach Rom erhalten, die von den Philippern durch ein Gemeindeglied, und zwar dem Epaphroditus, übersandt wurde. Und das könnt ihr lesen, wenn ihr aufschlagt in Kapitel 2 und Vers 25 und 26, da heißt es, da sagt Paulus, ich habe es für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Nun, dieser Epaphroditus sollte wohl dem Apostel Paulus auch eine Weile für Dienste in der Gefangenschaft zur Seite stehen. Die Philipper hatten ihn gesandt mit einer Geldgabe, um ihn zu versorgen. Paulus war darauf angewiesen im Gefängnis. Er war immer noch in der Gefangenschaft an einem Soldaten gekettet, so wie wir es am Ende der Apostelgeschichte lesen. Er hatte relative Freiheiten, aber er war angewiesen darauf, dass er versorgt wurde. Und das war an dem Herz, im Herzen der Philipper, dass sie das taten. Und so schickten sie Epaphroditus. Aber Epaphroditus erkrankte während der Zeit in Rom und die Nachricht davon gelang über diesen günstigen Weg, wahrscheinlich über die Via Appia und dann über die Via Ignatia nach Philippi, sehr zügig, und es wurde den Philippern bekannt: Der Epaphroditus, der ist sehr krank, der ist todkrank. Nun, Gott zeigte sein Erbarmen und Epaphroditus gesundete. Aber um der Beunruhigung der Philipper und der des Epaphroditus, das muss man nachts dreimal sagen, ganz schnell hintereinander, ein Zungenbrecher, um dieser Beunruhigung des Epaphroditus, der sich auch Sorgen machte um seine Leute in Philippi, um dieser Beunruhigung ein Ende zu machen und der Beunruhigung der Philipper, wollte Paulus ihn dann so zurücksenden. Er hält es für das Richtige. Und der Brief enthält somit zum einen die offizielle Quittung für die empfangene Liebesgabe, die für Paulus gegeben wurde, und gleichzeitig nutzt Paulus die Gelegenheiten, ihn als die wahre Quelle, den Philippern die wahre Quelle und Kraft vor Augen zu malen, die in Christus Jesus ist. Das ist sein Anliegen, sehr persönlich. Und er möchte, dass sie erfahren, dass sie ihre Augen auf Christus legen. Ihr Lieben, das wollen wir lernen. Das ist der Titel der gesamten Serie des Philipperbriefes: Christus, die Quelle der Freude und Kraft. Das ist die wahre Kraft. Nun, er beginnt sofort mit seiner Hinführung, der Apostel Paulus, zu Christus in dem Anschreiben. Bereits in dem typischen Briefkopf der Antike, in dem der Verfasser und die Empfänger erwähnt werden. Das finde ich irgendwie ganz schlau. Briefumschlag gab es wohl nicht. Das wurde einfach aufgerollt. Ein Brief wurde auf ein Pergament oder was immer geschrieben. Und so wurde es aufgerollt und man öffnete die Rolle und sah sofort, von wem kommt dieser Brief, an wen geht dieser Brief. Alle Klarheit, alle Unklarheiten beseitigt. Nun, das ist der typische Briefkopf. Und in diesen beiden Versen sehen wir aber bewusst ein paar Dinge, die Paulus anführt. Und zwar die Wesensmerkmale eines Christus-Nachfolgers, eines Christus-Gläubigen. In diesen beiden Versen, ganz bewusst, so betont, nicht nur welche Worte finde ich jetzt gerade und ich bringe die irgendwie mal rein. Wir machen das oft so, wenn wir jemanden schreiben, wir denken nicht zu viel darüber nach. Das wäre vielleicht manchmal ganz gut, wenn wir das tun würden, aber der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes tat das. Und er zeigt uns damit die Wesensmerkmale eines Christus-Nachfolgers. Und die erste Tatsache, dieses erste Merkmal ist, dass er befreit ist. Der Christus-Nachfolger ist befreit. Paulus schreibt nochmals, Paulus und Timotheus, Sklaven ist dort das Wort, doulos, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo ist da von Freiheit die Rede? Zeigt der Text nicht viel mehr in den verwendeten Begrifflichkeiten ein Versklavtsein an? Ja, für den oberflächlichen Leser ist das sicherlich der Fall. Aber ein Sklave Christi Jesu zu sein, bedeutet tatsächlich, Freiheit erlangt zu haben. Nun, lass mich das erklären. Wir müssen erst mal wissen, was ein Sklave ist. Bitte befreit euch erstmal von unserer Prägung durch Bilder des mittelalterlichen afroamerikanischen Sklavenhandels. Bitte befreit euch davon. Ihr kennt die Bilder aus dem 16. Jahrhundert. Ja, schwarze Menschen werden nach Amerika, nach Nord- und auch nach Südamerika geschifft. Die Schiffe waren vollgeladen mit Sklaven. Man hat sie gelagert wie ja, eigentlich Handelsware, übereinander gestapelt. Bitte befreit euch von diesem Halsmetallring und den Ketten, wo sie abgeführt werden. Das ist nicht das Bild, das wir jetzt vor Augen haben, sondern wir haben das Bild eines Sklaven zur Zeit des Römischen Reiches. Und wenn Paulus schreibt, dann gibt er Acht darauf, dass er die Prägung der Menschen, an die er schreibt, in Acht hat und er berücksichtigt vielmehr. Es geht auch nicht so sehr das jüdische Verständnis eines israelischen oder eines jüdischen Sklaven zu vermitteln, sondern hier geht es tatsächlich um das Sklaventum und die Sklaverei des Römischen Reiches zu betonen. Übrigens nochmals, damit beschäftigen wir uns in der Bibelstunde, wenn Paulus an Philemon schreibt, um seinen weggelaufenen Sklaven zurückzusenden an diesen Besitzer in Kolossee. Nun, wir können einen Sklaven im wörtlichen oder übertragenen Sinn, das gibt nämlich einen wörtlichen Sinn und einen übertragenen Sinn, in einen geistlich übertragenen Sinn, als jemanden definieren, dessen Person und Dienste vollständig einem anderen gehören. Haben wir das verstanden? Also als Definition würde ich sagen, als jemanden, dessen Person und Dienste vollständig einem anderen gehören. Und nach dieser Auffassung beinhaltet Sklaverei also erstens absolutes Eigentum und Kontrolle seitens des Herrn und die völlige Unterwerfung des Sklaven. Zweitens die Abwesenheit, betont es die Abwesenheit der Freiheit des Sklaven, sein Handeln oder seine Bewegung zu wählen. Und ihr sagt ihr, ja, seht ihr, wie können wir denn befreit sein als Nachfolger Jesu Christi? Nun, Aristoteles sagte, während der Herr nur der Herr des Sklaven ist und selbst nicht zu seinem Sklaven gehört, ist der Sklave nicht nur ein Sklave seines Herrn, sondern gehört auch ganz seinem Herrn. Der Sklave gehört seinem Herrn. Wir gehören Christus an. Nun, diese Definition würde zwar nicht auf jüdische Sklaven zutreffen, weil die Person des jüdischen Sklaven blieb unantastbar. Aber im römischen Recht hatte der Sklavenhalter sowohl Dominium, das ist das absolute Eigentum, als auch das Potestas, die absolute Macht in Bezug auf den Sklaven. Das ist im Gegensatz dazu, gibt es auch Possessio, also den Besitz. Aber der Besitz kann entweder nur zeitweise sein oder permanent sein. Hier sprechen wir von einem Herrn, der vollständig im Besitz, nämlich dauerhaft, eines Sklavens ist und der absolute Macht hat in Bezug auf die Entscheidung des Sklaven. Nun ist der Mensch, und ich spreche jetzt von allen Menschen, jeder Mensch, von Natur aus bereits ein Sklave. Er ist ein Sklave. Und du fragst dich, in welcher Hinsicht? Nun, der Mensch hat von Natur aus einen unerbittlichen Herrn. Wer ist dieser Herr? Nun, das ist die Sünde. Wir haben gerade davon gehört. Wir haben von Sünden gehört. Aber es gibt auch einen Motor, es gibt ein Wesen. Das Wesen der Sünde ist, dass wir sündigen. Das sind die Sünden. Aber wir sind versklavt unter der Sünde. Wir kommen in diese Welt und sind bereits gefallene Sünder. Wir kommen nicht neutral in diese Welt. Wir haben diesen unerbittlichen Herrn der Sünde. Und die Sünde ist sein Herr, wenn er in diese Welt kommt. Und dieser Herr ist ein Tyrann. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Du kannst als Mensch mit diesem Herrn nicht ohne Sünde leben, weil er dich versklavt. Dieser Herr, diese Sünde versklavt dich. Das ist dein, das macht dich aus. Du bist versklavt unter die Sünde. Das erinnert mich an einen Pastor, der ins Gefängnis ging, um dort zu predigen. Und einer der Gefangenen wurde so böse und hat gesagt, was nennst du mich, einen Gefangenen oder einen Sklaven? Ich bin doch frei. Und dann fragte der Pastor, warum sitzt du hier im Gefängnis? Nun, ich sitze hier, weil ich habe getrunken und deshalb habe ich ein Verbrechen begangen. Ja, dann, warum hast du nicht einfach aufgehört zu trinken? Ja, ich kann nicht aufhören, ich konnte nicht aufhören. Nun, ihr wisst, das Trinken wird heute als eine Krankheit deklariert, aber das ist eine Folge der Sünde. Er konnte sich nicht befreien von seiner Sünde zu saufen. Er war ein Säufer und daraus ergab sich seine kriminelle Handlung. Er war und ist gefangen in seiner Sünde. Du kannst als Mensch mit diesem Herrn nicht ohne Sünde leben. Du kannst dem Willen deines Herrn nicht entfliehen. Und du willst es auch gar nicht. Dir gefällt sogar, was du tust als natürlicher Mensch. Ein anderer Herr muss eingreifen, um dich aus der Versklavung deiner Sünde zu befreien. Ein guter und perfekter Herr muss es sein. Und da gibt es nur einen, der diese Qualitätsmerkmale besitzt. Es ist der Herr Jesus Christus, der Gesalbte Gottes. Es ist Christus Jesus, der Gesalbte Gottes, der Mensch wurde. Wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm traust, wenn du ihm vertraust und ihn liebst, dann nur, weil er dich befreit hat und weil er dir den Glauben geschenkt hat. Das ist die Art und Weise, wie er den Menschen aus der Sklaverei von seinem Herrn befreit, durch den Glauben. Du hörst die Botschaft von Jesus Christus und du glaubst ihm, dass er getan hat, dass er für dich an das Kreuz gegangen ist, für dich, für deine Strafe gestorben ist. Und so befreit er dich. Und so ist ein Sklave Jesu Christi ein Befreiter, weil wir einen guten Herrn haben. Wir sind wirklich befreit, das Richtige zu tun. Wir folgen einem guten Herrn und nicht einem Tyrannen. Und jeder, der das anders behauptet, dass die Sünde kein Tyrann ist, dass die Sünde kein Herr ist, dem sage ich, hör auf zu sündigen. Und du wirst antworten müssen, ich kann es nicht. Ich bin nicht in der Lage, Gott wohlgefällig nachzufolgen. Und das sagte Paulus mit diesem Ausdruck. Und da steckte noch so viel mehr dahinter. Sklave Christi Jesu, ich gehöre nicht mir selbst. Ich lebe nicht meinen Selbst aus, sondern ich gehöre diesen Herrn an, der für mich genau das Richtige weiß. Er ist der gute Hirte. Er weiß, was für meine Seele das Richtige ist. Es kommt zu einem Besitzerwechsel, wenn du zum Glauben kommst. Und das war der Apostel Paulus. Seit wir sehen durften in Apostelgeschichte 9, dass der Herr Jesus Christus ihn selbst in seine Nachfolge berief. Statt dem Satan zu gehören, ist Christus Jesus dein neuer Herr, wenn du glaubst und vertraust und ihn bittest, dir deine Schuld zu vergeben. Dann macht er dich frei von der Sklaverei der Sünde und nimmt dich in seine Sklaverei. Und ich sagte, wir müssen uns befreien von diesen schrecklichen Bildern der Sklaverei. Sklaven im Römischen Reich waren oft einfach Bedienstete, die angestellt waren. Und es gab viele Sklaven. Wenn man ausgeht davon, dass es im Römischen Reich etwa 50 bis 60 Millionen Bürger gab, ein Fünftel, ich glaube, ich habe am Mittwoch mich in der Ratio vertan, aber ein Fünftel dieser Bürger im Römischen Reich waren Sklaven. Ein Fünftel, 12.000 von 60 Millionen, das waren 12 Millionen vielmehr, 12 Millionen Sklaven. Und diese Sklaven, sie übernahmen Dienste, wie sie waren Pädagogen für Familien, sie erzogen die Kinder. Sie waren sogar im Senat Angestellte, sie waren hochbegabte Leute mitunter. Wir müssen uns nicht ein Bild vorstellen, wo der Sklave nur die Drecksarbeit macht, wo er auf den Boden kriecht und geschlagen wird, weil er nicht sich richtig verhält. Nun, bei unserem Herrn Jesus Christus tust du nicht die Drecksarbeit. Du bist befreit. Du bist befreit zur Freiheit. Als Sklave und Nachfolger Christi Jesu trägst du auch das zweite Wesensmerkmal, nämlich du bist zweitens abgesondert. Abgesondert. Paulus und Timotheus heißt es, Sklaven Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Nun, Paulus schreibt hier an alle Heiligen. Ist euch das aufgefallen? Alle Heiligen. Mit Heiligen sind nicht besonders fromme Menschen gemeint, die mit einem verklärten Gesicht und einem Heiligenschein durch die Gegend laufen. Es sind nicht Christus-Nachfolger oder Christus-Bekenner mit einem besonderen Status oder mit besonderen Errungenschaften. Es sind nicht Christus-Bekenner, die jetzt schon weniger sündigen als andere. Nein, das Verb heiligen bedeutet absondern, abgesondert zu sein, von etwas für etwas. Wir wurden abgesondert von etwas und für etwas Besonderes eingesetzt. Es gibt einen neuen und anderen Sinn in deinem Leben. Gemeint sind mit diesen Heiligen deshalb alle, die in Christus Jesus ist und von der Sünde abgesondert wurden. Jeder, der ein Christus-Nachfolger ist, der ist abgesondert, der ist freigestellt von der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir dienen jetzt dem lebendigen Herrn, dem lebendigen Gott. Paulus schreibt nicht nur an einige wenige, sondern an die gesamte Gemeinde. Und macht deutlich, dass zu diesem alle auch die Aufseher, die Bischöfe, Episkopos und die Diakone der Gemeinde zählten. Hier ist das Wort Bischöfe gemeint oder ist aber ein Synonym eigentlich für Älteste und für Hirten einer Gemeinde. Und es ist erfreulich, diese Gemeinde hat ganz offenbar schon wirklich offiziell Älteste gehabt und Diakone. Und das ist eigentlich nichts Besonderes, aber Paulus auf seiner Missionsreise, sie setzten an allen Ortschaften Älteste ein. Das wird uns deutlich in der Apostelgeschichte gezeigt. Aber alle sind gemeint. Er spricht von allen Heiligen. Und hier spricht er auch die Diakone an. Nun, die Leute, die abgesondert sind, die Christus-Nachfolger, sind alle, die ihm nachfolgen. Alle sind abgesondert von der Sünde für den Dienst des Herrn. Wir stehen alle in einem Dienst. Deshalb fordert Petrus auch auf, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir alle haben eine Dienstberufung. Wir sind zum Dienst des Evangeliums berufen. Wir sind in die Gemeinschaft des Evangeliums berufen. Und das ist unser Merkmal. Wir sind abgesondert. Drittens sehen wir, dass wir gleichgesetzt sind. Gleichgesetzt. Und das wird auch deutlich, das wird sehr deutlich, indem er sagt, Sklaven Jesu Christi und alle Heiligen an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Paulus besaß in seiner Anrede der Gemeinde die Fähigkeit, die Gleichheit der Christen in Christus zum Ausdruck zu bringen. Wenn er von sich sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi, dann wussten die Philipper sofort, oh, wenn er ist, wie viel mehr auch wir. Nicht nur er selbst und Timotheus waren Sklaven Jesu Christi, sondern alle Heiligen der Gemeinde waren und sind es. Ihr Glaube an Christus setzte sie alle auf eine Ebene. Deshalb gleichgesetzt. Wenn Paulus, der Apostel, übrigens betont er nicht sein Apostelamt hier, weil er so eine gute Beziehung hatte, er musste nicht mit irgendeiner Autorität auftragen. Er sagt nicht, ich, der Apostel Jesu Christi, er sagt, der Sklave Jesu Christi. der Sklave. Ihr Glaube setzte sie gleich mit den Aposteln und mit Timotheus, mit den Diakonen und mit den Ältesten. Und so ist es heute noch. Und Paulus macht das mal sehr deutlich. Er schreibt in 1. Korinther 7, 22, da sagt er, der als Sklave im Herrn Berufene, also ein tatsächlicher Sklave, ist ein Freigelassener des Herrn. Nämlich ein physischer Sklave, der irgendwo bei jemandem im Haus gearbeitet hat, der zum Glauben gekommen, der ist ein Freigelassener des Herrn. Das heißt nicht, dass er nicht mehr Sklave sein soll, sondern er ist jetzt nicht mehr versklavt in der Sünde, weil er abgesondert ist für den Herrn. Seht ihr, er ist ein Freigelassener. Und dann sagt er weiter, 1. Korinther 7, 22, ebenso ist er als Freier Berufene ein Sklave Christi. Seht ihr, wir sind absolut gleichgesetzt. Wir stehen in geistlicher Hinsicht auf einer Ebene vor Gott. Hier gibt es in der Gemeinde kein Ansehen der Person. Niemand steht in geistlicher Hinsicht über einer anderen Person in Bedeutung. Auch nicht die Aufseher oder die Diakone. Hier gibt es keine Hierarchie. Geistlich gesehen sind wir alle eins in Christus. Und Paulus schreibt deshalb auch den Galatern in Kapitel 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche. Es ist egal, ob du Jude oder Grieche bist. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wir sind gleichgesetzt, geistlich absolut gleich. Und da spielt deine Hautfarbe keine Rolle. Völlig wurscht. Ja, wenn, da spielt keine Nationalität eine Rolle. Wir führen keine Statistiken darüber, aus welchem Land ihr kommt. Oh, ihr wollt Bayern in eurer Gemeinde haben? Vielleicht kommen die Bayern hier. Oh nee, das geht nicht gut. Nein, es ist völlig egal, woher wir kommen. Wir sind alle eins. Ob du Mann oder Frau bist. Und die Liberalen, die benutzen das natürlich so. Alle Unterschiede zwischen Mann und Frau sind weg. Eine Frau kann predigen wie ein Mann. Das ist damit gemeint. Das ist nicht damit gemeint. Wir haben immer noch gesonderte Funktionen. Ich bringe auch kein Kind zur Welt, auch wenn mein Bauch manchmal so aussieht. Aber ich bringe kein Geld zur Welt, Kind zur Welt. Ja? Nun, das ist kein Aufruf vom Apostel Paulus, soziale und schöpferische Normen aufzuheben. Nein, wir sind geistlich gleichgesetzt und gleichgestellt. Und das macht Paulus so geschickt, indem er das einfach, ganz einfach aufschreibt. Jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, an alle schreibt er. Er schreibt an alle. Du meinst auch den, der in der letzten Reihe immer sitzt und einschläft bei der Predigt? Ja, an alle. An alle ist hier geschrieben. Und weil das so ist, sind die Wahrheiten des Philipperbriefes nicht nur an eine bestimmte Gruppe von Christen gerichtet, sondern an alle. Sie sind an uns alle gerichtet. Geistliche Wahrheiten haben für jeden Christusnachfolger Relevanz, denn Gott meint alle. Und ihr Lieben, wenn wir durch diesen wunderbaren Brief gehen, dann wisst ihr, Christus ist die Quelle der Freude und Kraft für alle. Nicht nur für ein paar besondere Leute, die vielleicht irgendwo auf der Kanzel stehen oder die ganz treu am Mittwoch da sind, sondern für alle, die Christus Nachfolger sind. Kein Christ wird in geistlicher Stellung von einem anderen unterschieden. Und das vierte Wesensmerkmal, nach dem Befreitsein, abgesondert und gleichgesetzt sein, ist die Tatsache, dass Christus-Nachfolger vereint sind. Oh, das ist so wichtig. Christus-Nachfolger sind vereint. Achtet mal auf das Wichtige in Christus. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus. Und ich weiß, für viele ist das irgendwie so eine mystische Sache. Was bedeutet dieses in Christus Jesus? Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Ich sage es gerne nochmal. Wir wissen alle, was es heißt, dass Christus in uns ist. Er lebt in uns durch seinen Geist. Er ist in uns. Aber wir auch in ihm? Ja. Wir sind so sehr mit ihm vereint. Wir sind so mit ihm verbunden, dass als Paulus die Gemeinde Jesu Christi verfolgt, erinnert euch, auf der Straße nach Damaskus, der Herr Jesus Christus sagt, Paulus, was verfolgst du? Mich. Paulus die Gemeinde verfolgte. Wir sind so sehr verbunden mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind ausgesondert worden, damit wir Einverleibte sind. Das heißt, eingegliedert in seinen Leib, der Leib des Christus, an dem wir wohl unterschiedliche Funktionen und Rollen haben und übernehmen und ein jeder mit der Gabe dient, die er empfangen hat. Aber wir sind einverleibt. Und so müssen wir uns auch kennen. Ihr lieben Geschwister, wir haben was miteinander zu tun. Ob du das willst oder nicht, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Du bist vielleicht meine Hand. Und wenn du auf einmal auf die Idee kommst, oh, ich habe keine Lust mehr, das gibt es nicht. Meine Hand kann nicht auf einmal weg sein. Ihr wisst, wie ein einarmiger Karussellbremser zurechtkommt. Mein Vater hatte aus dem Krieg eine Kriegsverletzung und er hat immer gesagt, wie soll ich das mit einer Hand machen, sagt er. Und dann hat er immer so, er hatte Spaß gemacht, war ein Christ, wir konnten ihn immer auf den Arm nehmen damit und sagen, haben ihn auch einarmigen Karussellbremser genannt. Aber er hat immer gesagt, ich kann Sachen nicht machen, bestimmte Sachen. Ja? Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn du, der du ein Glied am Leib Jesu Christi bist und einverleibt bist, keine Gemeinde hast, dann machst du was verkehrt. Du brauchst den Leib. Du bist darauf angewiesen. Und nur so wird Christus auch verherrlicht. Das ist etwas, was er gemacht hat in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus. Dieses Wichtige in Christus. Nun, wir sind mit Christus vereint und jetzt resultiert daraus, dass wir auch miteinander vereint sind. Ist das logisch? Ja, ne? Wenn wir alle in einem Leib vereint sind, dann haben wir auch was miteinander zu tun, oder? Kann ich nicht sagen, oh, die da drüben, die interessiert mich nicht. Ja? Weil Gott stellt diesen Leib zusammen. Der bringt auf einmal jemand in die Gemeinde, da kommt jemand zum Glauben und das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber der gehört auf einmal zu uns. Der ist wie ein Körperteil an diesem Leib. Der gehört zum Leib Jesu Christi. Und deshalb ist es auch so wichtig, wenn wir sehen, dass ein Glied am Leib kränklich ist oder zurechtgebracht werden muss. Weil ihr wisst, wie das ist. Du brauchst nur einen Finger. Meine Tochter hat ein Knie gebrochen, sie ist außer Gefecht gesetzt. Oder einen Finger, die kann nichts mehr machen, die kann nicht mehr in der Nase bohren. Ja? Oder andere sagen, nein, die kann einfach nichts mehr machen. Tatsächlich ist es so, wir gehören an diesen einen Leib, wir sind zusammen. Und das ist der Vers 1. Das macht er mit diesen wenigen Worten deutlich. Wer darüber nachdenkt, der weiß das. Fünftens, dieses fünfte Merkmal ist, wir sind begünstigt. Und ihr kennt das Wort Gnade. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes, sein unverdientes Eingreifen in unserem Leben. Aber das ist hier gar nicht mit gemeint, dass er jetzt eingreift, sondern dass er dauerhaft, wir haben Gnade empfangen, das ist seine Gunst, dass wir glauben können, aber auch, dass wir fortwährend darauf angewiesen sind. Wir sind fortwährend auf seine Gunst angewiesen. Du kannst nicht sagen, oh ja, damals bin ich gerettet worden, Gott war wirklich gnädig zu mir. Du brauchst sie jeden Tag. Du kommst nicht mehr aus dem Bett, wenn du nicht Gottes Gnade hast. Geschweige denn, tust du, was Gott sagt, wenn er dir nicht gnädig ist. Und deshalb wünschten und begrüßten sich die Christen damals mit dieser Gnade. Sei mit euch. Die Gnade unseres Gottes, unseres Vaters. Vom Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Die Gunst eines himmlischen Vaters. Und ich war immer sehr froh. Ich hatte einen sehr guten Vater, irdischen Vater. Und wenn es mir nicht so gut ging, dann hat er für mich gesorgt. Das wusste ich. Ich habe immer seine Gunst gehabt. Ja, während meines Studiums in Los Angeles hat er gesagt, na, Geld ist wohl ein bisschen knapp. Nimm doch mal meine Kreditkarte. Ja, und ja, immer wenn ich an die Tankstelle gefahren bin mit meinem Spritfresser da, mit meinem Straßenkreuzer, dann habe ich meinen Papa, danke Papa, und habe die Kreditkarte da reingesteckt. Und so ist diese Gunst des himmlischen Vaters, hat jemand, der Christus nachfolgt. Und das wollen wir und das wünschen wir dir, und dass du das erkennst, dass du diese Gunst hast. Diese unverdiente Gunst, die ist mit uns, nicht nur einmalig, sondern dauerhaft. Und darum grüßt er so die Philipper auf diese Art und Weise. Und sie sind nicht nur begünstigt, sondern sie haben auch Frieden. Und wir haben das so wunderbar gesungen, das passte so sehr dazu. Da heißt es, wir werden bewahrt. Im vierten Punkt, sechsten Punkt ist es vielmehr, das sechste Wesensmerkmal ist, dass wir bewahrt sind und bewahrt werden. Ausgedrückt im Friede von Gott. Seht ihr, wenn wir gerechtfertigt sind, also gerecht gesprochen sind, weil wir glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 5. Ja, weil wir gerechtfertigt sind, haben wir Friede mit Gott. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber wisst ihr, was wir noch haben? Wir haben dauerhaft Frieden, wenn uns bewusst wird, dass Gott, unser Vater, für uns sorgt in jeder Situation. In Bedrängnissen, in schwierigen Umständen. Da weißt du immer noch, oh, da ist mein himmlischer Vater. Er ist mir wie gesinnt? Er ist mir gut gesinnt. Ich bin sein Günstling. Ich bin begnadigt worden. Weißt du, und ich kann Frieden haben, wenn ich in schwierige Situationen komme, wo ich denke, rein menschlich und zunächst einmal, und das kennen wir alle, wir haben schwierige Situationen im Leben. Wir sind davon nicht ausgenommen als Kinder Gottes. Im Gegenteil, Gott gebraucht schwierige Situationen, um uns näher zu ihm zu bringen. Er gebraucht das Leid. Und das macht er hier auch im Brief deutlich. Uns ist die Gnade gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Durch unseren Glauben erfahren wir bestimmte Anfeindungen von Menschen. Ob es am Arbeitsplatz ist und du erzählst deinem Arbeitskollegen von Christus und der sagt, was hat der eine Macke oder was ist mit dem los? Und du wirst auf einmal gemobbt. Hier geht es auf einmal dreckig, weil dein Chef ist dir nicht mehr so wohlgesonnen. Und weißt du was, du kannst Frieden haben. Du kannst beruhigt sein. Denn du wirst bewahrt. Was wird bewahrt? Und Daniel hat es schon so richtig geschlussfolgert in Kapitel 4, da in Vers 6 und 7, wo es dann heißt, und der Friede Gottes, es ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren. Wir werden bewahrt bleiben. Ich brauche keine Panik kriegen. So, ich komme vielleicht vom Arzt und der Arzt sagt mir, oh, Sie sind schwer krank, Sie sind unheilbar krank. Ich rechne immer damit. Ich denke immer, bevor ich da reingehe, wie reagierst du jetzt, wenn er dir sagt, Herr Borchmann, Sie haben Krebs? Okay? Diese Frage stelle ich mir. Ich war öfter mal beim Arzt und ich bereite mich bewusst darauf vor, dass ich diesen Moment vielleicht erlebe, muss nicht sein, aber wenn ich diesen Moment erlebe, dann will ich im Frieden und wirklich mit Gewissheit eine gute Antwort geben können. Weil ich weiß, ich werde bewahrt vom Herrn. Wenn der Herr das will, dann ist das so. Dann werde ich das nicht ändern, wenn er das will. Warum soll ich das auch ändern? Wenn er sagt, deine Zeit ist vorbei, dann ist die Zeit vorbei. Das gibt mir so viel Frieden, so viel Gelassenheit. Und das ist etwas, was ein Christus-Nachfolger wissen darf. Wir werden bewahrt, bewahrt in unserem Sinn. Wir geraten nicht in Panik. Wir denken nicht, oh, jetzt muss ich alles tun, ich muss alles tun, ich muss alle Dinge tun, damit das, was in mein Leben gerade eingetreten ist, ich muss es ändern. Du kannst denken, ja, aber du musst nicht in Panik geraten. Du kannst alle diese Dinge dem Herrn sagen. Wisst ihr, wie wunderbar es ist, dass euer Denken bewahrt wird in Christus Jesus? Bei jeder Anfechtung der Sünde, wenn Satan feurige Pfeile, sagt es Paulus im Epheserbrief, auf euch schießt, was macht ihr da? Das sind meistens diese Lügenpfeile. Ja, du bist nicht gut genug oder sonst irgendwas oder jemand hat gesagt, das kannst du nicht und das und du bist, ja. Dann halten wir den Schild des Glaubens hoch und sagen, nee, Gott hat was anderes gesagt. Ich glaube Gott. Und schon wird dieser feurige Pfeil abgewehrt. So bewahrt Gott unser Denken, dass wir uns schnell zur Wahrheit fliehen. Wir fliehen zur Wahrheit und sagen, nee, das ist die Wahrheit. Wissen wir, sind schnell dabei, uns irgendwelchen Lügen zu erzählen. Das geht ganz schnell. Dann müssen wir sagen, stopp, halt, Auszeit. Jetzt denke ich die Wahrheit. Und das ist ein Wesensmerkmal eines Christus-Nachfolgers. Er wird bewahrt werden. Er wird bewahrt werden. Und das ist in deinem Denken. Deshalb dieser Friede mit Gott. Und gerade in unserer Zeit wird es immer deutlicher, wie wunderbar es ist, die Wahrheit zu kennen. Und das ist Christus Jesus zu kennen, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit, ihn zu kennen. Er zeigt uns, was real ist, was während die Welt und der Gottlose von der Lüge Satans beherrscht wird. Wie wunderbar das ist. Und deshalb denkt daran. Wenn wir uns vielleicht in der Zukunft das öfter sagen, Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, dann denkt daran. Das ist die Wahrheit. Wir haben nicht nur einmal Frieden, wir haben dauerhaften Frieden. Ich musste wieder an den Herrn Spafford denken, als wir das Lied gesungen haben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ja, einfach zu wissen, dass dieser Mann, als er das Lied schrieb, an der Stelle, als er seine Töchter verlor bei einem Schiffsunglück und er dort an dieser Stelle dann nach Europa dieses Lied schrieb, einfach diesen Frieden zu haben. Mir ist wohl in dem Herrn. Er meinte seine Seele. Wir sind im Reinen mit Gott. Und wir können Frieden haben, was immer in unser Leben kommt. Denn er ist unser Vater. Lass uns dem Herrn danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Veränderung, die du geschaffen hast in unserem Leben. Herr, dass auch wir dir gehören, dass wir nicht mehr Sklaven sind, dass die Sünde nicht mehr unser Herr ist. Herr, dass auch nicht Mammon unser Herr ist, denn wir können nicht zwei Herren dienen. Wir werden entweder den einen lieben oder den anderen hassen, aber wir können nicht zwei Herren dienen. Wir wollen dir allein dienen. Du bist unser Herr, Herr Jesus Christus. Und so erkennen wir auch deine Herrschaft an unserem Leben. Herr, wie können wir ein Evangelium verkündigen, das dich nur als den Retter verkündigt? Du bist der Herr und du hast uns gerettet. Danke dafür. Danke, dass du uns abgesondert hast von der Sünde für einen Dienst in Heiligkeit für dich. Danke, dass wir dennoch immer wieder zu dir kommen dürfen, uns reinigen können von allen Übertretungen, von allen Verfehlungen. Danke dafür, dass du so gnädig bist. O Herr, wir danken dir, dass du uns eins gemacht hast. Wir danken dir für dein Leib, deine Gemeinde. O, es ist so schön, gemeinsam und in Einmütigkeit zusammen zu dienen, diesem einen Gott. Und du stärkst uns durch den einen Geist. Du hast uns eine Taufe gegeben. Herr, und wir wollen die Einheit bewahren, weil du hast uns nicht nur mit dir selbst vereint, sondern wir sind vereint miteinander. Oh Herr, wie wunderbar es ist zu wissen, dass wir Begnadete sind, dass wir solche sind, die Frieden haben dürfen in unserem Leben. Und in dir, in der Tat, Herr Jesus Christus, in dir alles zu finden ist. Sämtliche Freude, alle Erkenntnis der Weisheit. Herr, wir danken dir, dass in dir der wahre Frieden zu finden ist. Selbst wenn äußerlich Bomben fallen, so können deine Kinder in Frieden leben, in dem Wissen, dass du über ihn wachst. Und so danken wir dir einfach auch für diesen Philipperbrief. Herr, lehre uns durch diesen Brief, mehr auf dich zu sehen. Denn du bist unser Leben. In Jesu Namen. Amen.